Das Thema der heutigen Predigt lautet die Schlüssel des Himmels. Und wir lesen davon in Matthäus 16, Vers 13 bis 19. Ich lese das mal vor. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Sie sprachen: Etliche sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder der Propheten einer. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben, und alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Dieser Text war zumindest für mich schon immer ein ärgerlicher Bibeltext und darum ein ideales Thema für eine Predigt. Aber als Einstieg möchte ich eigentlich zwei Geschichten erzählen. Eine lustige Geschichte und eine Sachgeschichte. Also zuerst mal die lustige Geschichte. Eine alte Dame ist gestorben. Sie kommt ans Himmelstor. Petrus schlurft aus seinem Büro. Was kann ich für dich tun? Fragte die Dame. Nun, erwidert sie, ganz offensichtlich bin ich gestorben und ich will in den Himmel. Und da ich gerade mal hier bin, will ich auch sofort meinen Mann sprechen, denn den habe ich vor ein paar Jahren verloren. Und dem habe ich einiges zu erzählen. Petrus kehrt in sein Büro zurück. Er zieht einen dicken Aktenordner aus dem Regal mit der Aufschrift »Verlorene Ehemänner«. Er blättert. Nach einiger Zeit kommt er zurück und sagt: Tut mir leid, meine Dame, da ist kein Eintrag unter diesem Namen. Dein Mann ist nicht hier. Da wird die alte Dame richtig ungemütlich. Das kann gar nicht sein. Er muss hier sein. Er war nämlich immer sehr fromm. Petrus geht zurück in sein Büro. Er zieht einen dünnen Hefter aus dem Regal. Steht drauf: Sehr fromme Ehemänner. Er blättert. Tut mir leid, sagt er, auch hier kein Eintrag, er ist eben nicht hier. Da rastet die alte Dame richtig aus. Sie tobt und sie ruft irgendwas von himmlischer Schlamperei und höchste Zeit, dass ich hier auftauche. Petrus hört sich das eine Weile an und dann hat er eine Idee. Wie lange, fragt er die alte Dame, seid ihr verheiratet gewesen? Über 20 Jahre, schnauft sie zurück. Dann weiß ich, wo dein Mann steckt. Den haben wir mit Sicherheit bei den großen Märtyrern untergebracht. Also allen, die jetzt nicht gelacht haben, sei gesagt, es handelt sich um einen Witz. Einen, ja, mit Zeitzündern. Einen sogenannten Petruswitz. Wenn man im deutschen Internet den Suchbegriff Petruswitz eingibt, dann findet man 120.000 Einträge. Ich habe die jetzt nicht alle durchgesehen, aber die ich durchgesehen habe, von denen enthält jeder bis zu 50 verschiedenen Petruswitze. Und da fragt man sich doch, was ist so lustig an Petrus? Die Antwort: Gar nichts. Petrus ist nicht witzig. Aber warum denn diese vielen Witze? Um das zu verstehen, muss man kurz drüber nachdenken, warum Menschen eigentlich Witze machen. Ein ganz wichtiges Motiv ist, Menschen machen Witze über Personen oder über Dinge, die ihnen unheimlich sind, die ihnen übermächtig sind, die ihnen bedrohlich erscheinen. Und durch einen Witz werden diese Dinge gewissermaßen entschärft. Sie werden auf Augenhöhe heruntergeholt und für einen kleinen Moment hat man keine Angst, sondern man kann herzlich ablachen. Wir kennen das, im Dritten Reich gab es die sogenannten Flüsterwitze, da wurden die Nazi-Größen durch den Kakao gezogen oder in der DDR gab es die sogenannten Honecker-Witze. Menschen machen Witze über Naturkatastrophen, über Krankheiten, über den Tod. Aber nicht, weil das so lustig ist, sondern weil sie Angst haben. Und irgendwie scheint Petrus ja bedrohlich zu wirken. In seiner Funktion als Himmelspförtner mit Schlüsselgewalt. Und diesen Ruf verdankt er ja eben unserer Bibelstelle. Nun die Sachgeschichte. Wie jeder weiß, arbeiten im Krankenhaus ja viele Krankenschwestern und Krankenpfleger und sie tun dort dies und jenes. Und eine wichtige Tätigkeit ist auch die sogenannte Übergabe. Also die Schwestern im Frühdienst erzählen den Schwestern vom Spätdienst, was so passiert ist und was noch passieren wird und was zu passieren hat. Und die Schwestern vom Spätdienst erzählen es wieder dem Nachtdienst und der Nachtdienst erzählt es wieder dem Frühdienst. Und so ist das eine unendliche Geschichte. Und im Rahmen so einer Übergabe gibt es immer wieder eine Frage, nämlich die Frage, wer hat die Macht? Das ist befremdlich, wenn man das nicht kennt. Es ist nicht politisch gemeint. Es ist auch nicht die Frage, wie heißt der Krankenhausdirektor, sondern es ist die Frage nach dem Giftschrankschlüssel. Der Giftschrank ist ein besonderer, möglichst stabiler, extra abgeschlossener Schrank und da werden besondere Medikamente aufbewahrt. Medikamente, die besonders teuer sind oder besonders gefährlich oder besonders beliebt, also Schmerzmittel und Rauschmittel. Und wenn nun ein Patient Schmerzen hat und die Schwester mit dem Giftschrankschlüssel ist nicht da, dann hat er eben Pech gehabt, denn es gibt nur einen. Wer also den Schlüssel hat, der hat die Macht. Wenn wir diese beiden Geschichten nun nehmen und auf unsere Bibelstelle drauflegen, dann scheint die Sache ja klarer zu werden. Petrus bekommt von Jesus Macht zugesprochen. Macht über andere Menschen. Ihnen das Himmelreich aufzuschließen oder eben nicht. Zu binden oder zu lösen, das heißt, sie aus den Fesseln der Sünde zu befreien oder sie in ihrer sündhaften Gebundenheit, in ihrer Getrenntheit von Gott zu belassen. Da wird es uns doch etwas mulmig. Denn Macht, das haben wir alle gelernt, Macht ist etwas, das wir meistens nicht ausüben, sondern etwas, das wir erleiden. Das geht schon in der Kindheit los. Fast immer sind wir für alles, was Spaß macht, zu klein. Wir müssen essen, was uns nicht schmeckt und wir müssen ins Bett gehen, obwohl wir gar nicht müde sind. Die Eltern haben die Macht. Und in der Schule, da müssen wir Dinge tun und lernen, die uns überhaupt nicht interessieren, denn die Lehrer haben die Macht. Und als Erwachsener, da werden uns die Preise und die Steuern erhöht. Und niemand fragt, ob mir das irgendwie in den Kram passt. Und die Gehälter und die Renten werden auch gelegentlich mal eingefroren, obwohl wir genau wissen, dass andere sich aus vollen Kassen reichlich bedienen. Und wir können nichts dagegen tun. Andere haben die Macht. Und jetzt auch noch Petrus. Ist es denn richtig, dass Petrus und seine legitimen Amtsnachfolger das Recht haben, Menschen heilig zu sprechen, ich sag mal flapsig, sie in den Himmel zu katapultieren oder andere auf ewig auszuschließen? Nicht umsonst sind im Wappen des Papstes ja zwei Schlüssel, ein silberner und ein goldener, ein Schlüssel für die Welt und ein Schlüssel für den Himmel. Was uns bei dieser Sache Bauchschmerzen macht, ist, dass wir bei dem Wort Macht immer an die Macht der Willkür denken. Das heißt, ein Mensch hat Macht über einen anderen, er kann mit ihm tun und lassen, was er will. Und das kann nie gut gehen. Aber schauen wir genau auf die Bibelstelle. Da fragt Jesus, was sagen die Leute und was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus hat eine Offenbarung. Das hat ihm kein Mensch eingegeben, das hat er sich auch nicht ausgedacht. Gott selbst hat es ihm gesagt. Und er hat ausnahmsweise auch mal zugehört. Und er hat es ausnahmsweise auch mal begriffen. Und jetzt kann er es bekennen. Du bist der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Retter. Petrus hat hier einen ganz gewaltigen Glaubensschritt gemacht. Und aus dieser Situation heraus stattet ihn Jesus mit Macht aus. Und wenig später lesen wir, dass nicht nur Petrus diese Macht erhält, sondern alle Jünger. Also alle, die diesen Glaubensschritt gemacht haben, alle, die Jesus ernsthaft nachfolgen, also auch wir. Und es ist nicht eine Macht der Willkür, sondern es ist eine Macht der Verantwortung. Wofür denn? Für wen verantwortlich? Und das ahnen wir, wenn wir in Matthäus 28 lesen, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Es geht Jesus also mal eben um alle Menschen, um die ganze Welt. Und nun gewinnen diese Schlüssel des Himmels, diese Macht zu lösen und zu binden, eine etwas konkretere Bedeutung. Wir können eine Aussage machen über die Konsequenz unseres Handelns. Und ich will das mal ein bisschen lehrbuchhaft hier formulieren. Alles, was wir denken und reden, was wir tun oder auch lassen, hat Auswirkungen in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, jetzt und in Ewigkeit, für uns und für andere Menschen. Das ist die Macht der Verantwortung, unserer Verantwortung. Nun wird es einem ja schon wieder ein bisschen mulmig. Aber warum eigentlich? Sind wir denn nicht alle so nett und bemüht umeinander, so im Rahmen dessen, was geht? Werden wir dieser Verantwortung nicht gerecht? Man kann das doch so sagen, dass wir ganz in Ordnung sind. Kann man doch so sehen. Sieht Gott das auch so? Sieht er uns auch so? Wenn wir uns sonntagsmorgens so vor dem Gottesdienst zurechtmachen, dann wird der eine oder die andere sicherlich eine Weile vor dem Spiegel stehen und das Äußere prüfen. Sitzt die Krawatte auch richtig? Ist die Jacke zerknittert? Passt der Pullover dann auch wirklich zur Bluse? Ich meine, das ist ja in Ordnung, das mache ich ja auch. Aber prüfen wir unser Inneres auch so sorgfältig? Wie sind wir denn eigentlich unseren Mitmenschen gegenüber so eingestellt? Wie verhalten wir uns so im Miteinander? Um die Predigt ein paar Stunden abzukürzen, will ich dieser Frage nur kurz und an ein paar Beispielen nachgehen. Also, wie sind wir so im Umgang und in der Beziehung zu anderen? Wir sind zum Beispiel herzlich. Das bedeutet, wir haben von ganzem Herzen, also mit all unserer Kraft, den Wunsch, dass es dem anderen in allen Dingen gut ergeht, dass er gesegnet ist, dass er geheilt ist, dass er mit sich und mit Gott und mit den Menschen in Frieden lebt. Oder wir sind höflich. Das bedeutet allerdings etwas ganz anderes. Früher, die Menschen am Hofe eines Königs oder eines Fürsten, die mussten schon ein besonderes Verhalten an den Tag legen, damit sie nicht unangenehm auffallen und in Ungnade fallen. Sie mussten eben höflich sein. Der Zeichner Wilhelm Busch sagt es sehr treffend: Ist man nicht höflich nach allen Seiten, hat man nur lauter Verdrießlichkeiten. Die alleinige, die reine Höflichkeit ist also eine zutiefst egoistische Verhaltensform. Ich bin höflich, damit es mir gut geht, damit man mich mag. Oder wir sind distanziert, das heißt, wir halten Abstand zueinander. Das kann ja auch sehr rücksichtsvoll sein, einander nicht so dicht auf die Pelle zu rücken. Aber häufig ist es ein Zeichen von Unsicherheit oder Desinteresse, von Vorurteilen oder ungelösten Konflikten, also Beziehungsmüll, der zwischen den Menschen liegt und sie trennt. Aber so oder so ist man auf Dauer distanziert, bleibt die Gemeinschaft auf der Strecke. Oder ich verhalte mich sogar ignorant. Das heißt, das zur Kenntnis nehmen des anderen, das sich einlassen auf einen anderen, wird so belastend, so unerträglich, dass ich ihn besser gar nicht erst zur Kenntnis nehme. Das Gleichnis vom Samariter erzählt davon. Also machen wir doch mal den Test. Prüfen wir doch mal unsere Einstellung zu den Menschen, auf die unser Blick gerade so zufällig fällt. Wie sind wir denn drauf mit denen? Also mal ganz ehrlich. Eher herzlich oder nur höflich oder distanziert? Und auch wer dann die volle Punktzahl erreicht hat, ich meine 100% Herzlichkeit, der möge seinen Blick doch mal weiten, zum Beispiel nach Osten, nach Barenburg. Da wohnen viele Menschen, zumeist ganz normal und durchschnittlich, aber auch viele Menschen mit Problemen. Da wohnen viele Migranten mit noch viel mehr Migrantenkindern. Wie sind wir denn da eingestellt? Oder schauen wir mal nach Süden, zum neuen Markt. In der schönen Jahreszeit sitzen da die Stadtstreicher und die Punker und schlürfen ihr Bierchen. Oder schauen wir ins Gefängnis, wo Menschen sicherlich zu Recht einsitzen. Wie ist denn da unsere Einstellung? Herzlich? Sicherlich. Der eine oder andere wird jetzt denken, also das geht ja nun wirklich zu weit. Eine herzliche Einstellung zu allen Menschen, das geht doch gar nicht. Das ist doch gar nicht menschenmöglich. Und wer das denkt, wer das jetzt denkt, der hat vollkommen recht. Das ist nicht Menschen möglich. Aber was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Jahreslosung 2009. Gott kennt doch die Schwäche seiner Menschen. Und das ist doch auch einer der Gründe, warum er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Der Heilige Geist, der, wenn wir ihn lassen, in uns eine tiefe, eine liebevolle Sehnsucht weckt nach anderen Menschen, nach den Schwestern und Brüdern hier in der Gemeinde, nach Menschen, die noch nicht zu unserer Gemeinde gehören, nach Menschen in anderen Ländern, anderen Kontinenten und Kulturen, die wir wahrscheinlich nie zu sehen bekommen werden. Ja, sogar nach unseren Feinden. Das alles schafft der Heilige Geist in uns, wenn wir ihn lassen. Er hilft uns, den Beziehungsmüll, der zwischen uns liegt, wegzuräumen, Ängste und Vorurteile zu überwinden, Brücken zu bauen über alles hinweg, was uns trennt, den anderen anzunehmen, so wie er ist, ihn einzubeziehen in unser Leben, in unsere Liebe, in unsere Vergebung. Und wozu das alles? Weil es so schön kuschelig ist? Nein, weil wir Verantwortung haben füreinander. Aber Vorsicht, wenn es darum geht, anderen den Himmel aufzuschließen, dann wird von uns keinesfalls ein perfekt kontrolliertes Verhalten erwartet, keine hundertprozentige Korrektheit. Denn das halten wir gar nicht durch. Das ist doch überhaupt nicht das Ziel des Heiligen Geistes. Diesen geistlichen Kraftakt können wir uns von vornherein ersparen. Es geht darum, dass in uns zu jeder Zeit ein Bewusstsein wachgehalten wird für die Liebe, mit der uns der Vater liebt. Und für die Gnade, dass Jesus für uns ganz persönlich gestorben und auferstanden ist. Wenn das in uns brennt, dann können wir davon nehmen und es weitergeben. Dann gehen wir nicht so schnell zur weltlichen oder zur christlichen Tagesordnung über. Dann bleiben wir nicht bei unseren vorgefassten Meinungen. Dann bleiben wir sensibel und offen füreinander und das funktioniert dann auch ganz von allein, ohne Kraftakt. Aber wir können immer nur von dem nehmen, was wir haben, was wir selbst für uns angenommen haben. Schlüssel des Himmels, Binden und Lösen, Macht der Verantwortung, liebevolle Sehnsucht. Ist das nicht ein bisschen viel? Ich meine, liegt da nicht zu viel auf unseren Schultern und auf unseren Herzen? Gehen wir nochmal zurück zum Bibeltext. In Vers 18 steht, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Alle kennen wir ja das Bild von der Gemeinde, dem Tempel Gottes, aufgebaut aus lebendigen Steinen. Und früher dachte ich, der arme Petrus. Das ganze Gebäude der christlichen Gemeinde, der christlichen Kirchen in der ganzen Welt lastet nun auf seinen Schultern, wie der Riese Atlas in der griechischen Sagenwelt ja die ganze Weltkugel auf seinen Schultern tragen muss mit Ächzen und mit Stöhnen. Aber so ist das ja gar nicht. Petrus war der erste bekennende Christ. Also der erste lebendige Stein im Gebäude der Christengemeinde. Und nach ihm kamen andere und darüber wieder andere und wieder andere. Und irgendwo sind ja auch wir eingebaut. Und die, die nach uns kommen, werden auch ihren Platz finden. Aber Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Schlussstein und gleichzeitig das Fundament, der Anfang und das Ende. Und ganz gleich, welche Aufgabe wir haben, welche Berufung, es liegt alles in seinem Einflussbereich. Und niemand, nicht Petrus und ich auch nicht, muss das alleine auf seinen Schultern tragen. Also keine Panik. Jesus spricht, nehmt mein Joch, denn mein Joch ist leicht. Das kann er auch sagen, weil er uns mit unseren Aufgaben trägt. Natürlich. Es bleibt die Verantwortung, die wir füreinander haben. Und ich will es nochmal wiederholen. Was wir hier denken und sagen, was wir tun oder auch lassen, hat Auswirkungen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, jetzt und in Ewigkeit, für uns und für andere Menschen. Aber wenn wir diese Verantwortung annehmen, dann nehmen wir sie, genau wie Petrus, aus einer überaus liebevollen und barmherzigen Hand, aus der Hand Jesu. Und wir sollen sie auch nicht alleine tragen und möglichst auch nicht mit Ächzen und mit Stöhnen, sondern voller Vertrauen und Freude. Gott wird uns in die richtigen Situationen führen. Er wird uns die guten Gelegenheiten zeigen, er wird uns die passenden Menschen aufs Herz legen, auch wenn wir die wahrscheinlich für völlig unpassend halten werden. Natürlich, wach bleiben müssen wir und aufpassen, und ein wenig Ausschau halten kann auch nicht schaden. Gott hat uns die Schlüssel des Himmels gegeben, damit wir anderen den Himmel aufschließen und nicht zuschließen, aufschließen. Und weil das so ist, lasst es uns tun, auch jetzt. Herr Jesus Christus, dir sei Lob, Preis und Dank, dass du uns gerufen hast. Nicht, weil wir so begabt oder so stark wären, sondern allein, weil es dir gefallen hat, aus den Unbegabten und den Schwachen dein Reich zu bauen. Wirke du in uns, dass wir dem Nächsten wirklich von Herzen Freund sein können. Dass wir anderen Menschen ein Segen sein können, damit dein Reich gebaut wird, hier in dieser Gemeinde und darüber hinaus. Hilf du uns immer wieder neu ins Leben, ins wirkliche Leben, zu deiner Ehre. Amen.